Da löste die Geweihte ihre Spange, enthüllte ihre Lust, dass er ihre Fülle nehme. Sie zauderte nicht, nahm hin seine Gier. Sie öffnete ihr Gewand, dass er auf ihr ruhe. Wonne erregte sie ihm, das Werk des Weibes. Seine Brust presste sich auf sie. Engidu vergaß, wo er geboren war. 6 Tage und 7 Nächte pflog Engidu der Liebe mit der Geweihten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Literaturermittlerin. Mein Name ist Lynn Leisner.
Und Jelena Wolic.
Heute, wie wir schon das letzte Mal angekündigt haben, ist ja eine ganz besondere Sendung, weil es ist die 10. Trommelwirbel. Konfetti.
Naja. Okay, lass das.
Jelena, wie hast du es nur so lange mit mir ausgehalten, dass wir jetzt schon die 10. Folge gemeinsam aufnehmen?
Nein, das war wirklich, also nicht ausgehalten. Es war mir eine Freude. Und immer wieder.
Wir auch. Und wir haben ja gesagt, dass wir zur 10. Folge uns ein bisschen was Besonderes einfallen lassen. Wenn ihr schon fleißige Hörerinnen und Hörer von uns seid, dann wisst ihr, dass wir eigentlich zunächst immer ein Werk, Ausgang vor einem Werk gegangen sind und dann ein bisschen was über den Autor erzählt haben, das auch zeitlich eingeordnet haben. Und diesmal haben wir uns überlegt, dass wir ein übergreifendes Thema nehmen und uns schauen, wie sich dieses Thema literaturgeschichtlich mit der Zeit so entwickelt hat. Und ich sage nur, heute wird es sexy, weil das Thema, was wir heute haben, ist die körperliche Liebe, Begehren, Lust, Leidenschaft, Erotik, Sex.
Ohne Sex. Also Erotik. Erotik, ja, aber Sex, in der Literatur.
Du weißt doch, Sex sells, deswegen musste ich das auch einfach sagen.
Ja, aber es ist interessant, sich zu überlegen, wie wir überhaupt zu dem Thema gekommen sind. Ne? Und also wie ich mich erinnere, du sollst mich korrigieren, wir haben irgendwann mal uns die Frage gestellt, gibt es in der Literatur so Beschreibungen der körperlichen Liebe, die gelungen ist, die wirklich
richtig, ja,
schön zu lesen ist, die auch etwas in uns weckt oder, und dann haben wir festgestellt, dass, oder vielleicht ich war diejenige, die gesagt hat, dass ich mich nicht erinnere, eine gute Szene gelesen zu haben, beziehungsweise, dass ich glaube, dass jeder große Schriftsteller in so eine Szene sich eigentlich verrennt hat und ausgerutscht ist. Und dabei haben wir auch mehrere Namen uns auch überlegt. Wir erwähnen jetzt nur diejenigen, wo wir gedacht haben, das ist wirklich schön und gut gelungen, wie zum Beispiel bei Joyce. Ne? Und das ist natürlich Molly Bloom, ist sofort eben, also ihr Monolog, also als Schluss praktisch Monolog von Ulysses, von James Joyce. Und das ist wirklich etwas, was besonders gut gelungen ist. Und dann hatten wir auch diese kurze Ausschnitte von Natalia Ginzburg, also wo sie eigentlich so Sexualität in der Beziehung beschreibt und wo wir gedacht haben, das ist wirklich eine weibliche Perspektive und man hat auch einiges zur Sprache gebracht, die im Grunde genommen über die Jahrhunderte unausgesprochen bleibt, wo man praktisch oder wo Leser praktisch überrascht werden, beziehungsweise auch so in seiner Intime irgendwie gefangen werden oder gesehen werden. Das waren die Gedanken, die wir ständig so besprochen haben oder die Eindrücke, die wir ausgetauscht haben. Und dann kamst du irgendwann mal mit der Idee, warum machen wir das nicht als Podcast-Thema. Und zu Anfang, wenn du dich erinnerst, hatten wir Angst davor gehabt, weil wir gedacht haben, ob zwei Literaturermittlerinnen darüber überhaupt richtig und gut sprechen können. Und irgendwann mal haben wir gedacht, okay, wir wagen es.
Und dazu nehmen wir dann unsere Jubiläumsfolge.
Genau.
Und wir haben dann natürlich auch festgestellt, also Angst beschreibt das sehr gut oder sagen wir, man sieht schon die Herausforderung. Das wurde dann relativ schnell klar, wenn wir so ein Überblicksthema haben, was sich so durch die verschiedenen Epochen zieht. Und ihr werdet auch merken, wir fangen auch wirklich mit dem Urschleim an. Was wir zum Beispiel gerade gehört haben, war aus dem Gilgamesch-Epos. Und wir werden uns so ein bisschen langhangeln über dann die Antike mit Sappho, Ovid. Und wir wollen dann sozusagen in dieser Folge auch bis zur Renaissance vorstoßen. Und wir haben uns dann auch gesagt, weil es einfach so umfangreich ist und weil wir uns kennen, wenn ihr uns kennt, wisst ihr auch, wir neigen dann doch etwas dazu, sehr ausschweifend über Themen auch zu reden, einfach weil wir auch denken, dass sie es wert sind, darüber wirklich detailliert zu sprechen, sodass wir auch gesagt haben, dass wir nicht nur eine Folge machen, sondern jetzt sozusagen den Anfang bis zur Renaissance uns vornehmen und dann einen zweiten Teil, wo wir dann sozusagen weitergehen bis zur Jetztzeit.
Genau. Aber wir haben das nicht nur chronologisch aufgeteilt, sondern...
Genau, weil wir auch uns gesagt haben oder weil wir auch festgestellt haben, dass es einfach auch dieses Konzept auch der Liebe, dass das mit der oder mit dem nach der Renaissance und mit der Aufklärung dann eine ganz andere Bedeutung erhalten hat. Da kannst du vielleicht, Jelena, noch ein bisschen mehr.
Naja, hier erklären. Schwimmen wir jetzt schon, ne? Schon jetzt eben müssen wir uns praktisch positionieren. Ne, wir haben drei Begriffe ins Spiel gebracht, ne? Sexualität, Erotik und Liebe.
Liebe, genau. Ne?
Also alle drei eigentlich ja unterschiedliche Begriffe und die aber auch immer wieder ineinander greifen und häufig auch schwer voneinander zu trennen sind.
Richtig.
Und das ist etwas, was uns auch herausgefordert hat einerseits, andererseits wirklich schwierig wird, in beiden Folgen so voneinander getrennt zu betrachten. Deswegen werden wir versuchen, jedes Mal eigentlich unsere Positionen auch zu erklären und klarzumachen, was wir darunter verstehen und was eigentlich in den Ausschnitten, die wir auch besonders besprechen werden, was die in diesen Ausschnitten eigentlich sind oder was bedeuten die und welche Gedanken werden dadurch frei.
Und ich denke, was ja auch ganz wichtig ist, gerade wenn wir so durch diese Epochen auch streifen, weil die Frage ist ja auch, wie sich die Sprache und das Thema rund um die körperliche Liebe auch mit der Zeit verwandelt hat.
Ja,
ja, wir dürfen ja auch nicht von dem ausgehen, wie wir heute Sexualität oder auch Liebe, wie wir das betrachten, sondern gab es natürlich einen tiefen gesellschaftlichen Wandel mit der Zeit, der immer davon abhing, was waren die moralischen Vorstellungen, was waren Tabuthemen, genau, wie hat sich das wirklich entwickelt, wie wurde Sexualität wahrgenommen, wie wurde die Rolle des Mannes, die Rolle der Frau wahrgenommen, die sie natürlich viele Veränderungen erfahren hat. Und ich glaube, gerade zu Beginn, wenn wir jetzt uns auch so in die Antike begeben oder sogar davor die Zeit, muss man ja auch sagen, Texte, über die wir sprechen, war das ja auch immer aus Sicht des Mannes sozusagen geschrieben.
Ja.
Ja? Ja. Dass die Männer auch die Sprachrohr der Frauen waren. Ja, weil wenige Frauen, das werdet ihr auch merken, gerade jetzt in dieser Folge, haben ja selber sich literarisch auch geäußert. Ja, maximal waren Frauen vielleicht Lyrikerinnen, Dichterinnen, wie es bei Sappho ist. Aber sonst waren immer Männer vor allem, die über diese Themen geschrieben haben.
Obwohl wir müssen doch merken, dass die Musen in der Antike weiblich sind, ne? Da sind die Musen, ne? Und das heißt eben, die Darstellung oder die Vorstellung der Kreativität ist auch, ich glaube, dass in der Antike immer noch nicht so ganz klar war, was ist, ich meine, das ist auch die Zeit, wo die Amazoninnen oder die, die Frauen von Lemnos auch figurieren als Akteure der Geschichte beziehungsweise der Mythen. Und auch die Frauen auf dem Olympus sind sehr kräftige und sehr, sehr eigenständige Frauen, die manchmal sogar Zeus eben in die Schranke weisen. Und da sind wir, also wir wollen uns nicht festlegen. Das heißt, auf keinen Fall wollen wir diesmal irgendwelche Definitionen oder Wahrheiten aussprechen, sondern wir werden einfach darüber nachdenken, laut nachdenken, uns austauschen und vielleicht hier und da inspirieren wir euch wieder zu den alten Texten zu greifen und auch diese angeblich alte Texte euch noch einmal anzuschauen.
Ich finde, du sprichst da was ganz Wichtiges an, also gerade nochmal Bezug auf die Rolle der Frau, weil auf der einen Seite haben wir natürlich die Anbetung von antiker Göttinnen, es gab die Musen, dann auch später die Anbetung der heiligen Frau Maria, ja, auch eine ganz, ganz wichtige Figur. Aber trotzdem, wenn man in die Praxis oder schaut wirklich, wie der Alltag aussah, der Frau, die da gelebt hat, muss man sagen, es war immer eine Zeit, wo die Frau in den privaten Räume gedrängt wurde. Ja, also der Mann hat ganz klar bestimmt, die Frau ist sozusagen, war erst in der Familie, da war das Familienoberhaupt der Vater, ist dann durch die Ehe, hat sie den nächsten Familienoberhaupt in Form ihres Mannes bekommen und die Frauen waren sozusagen allein auf diesem privaten Bereich begrenzt. Das hieß, Kinder bekommen, diese Kinder großziehen und viel mehr wurde von der Frau auch gar nicht erwartet und wurde ihr auch gar nicht zugetraut. Ja, die Frau war ganz klar das schwache Geschlecht. Ja, auch intellektuell war da nicht ganz so viel zu erwarten. Ich glaube, man muss schon unterscheiden irgendwie. Das einmal wirklich die Rolle, wie sie wirklich in der Gesellschaft war. Und dann natürlich auf einer anderen Ebene, was so Anbetungen gang, was du erwähnt hast, die Musen, die Göttin, Jungfrau Maria, dass man das auch ganz klar unterscheidet.
Wobei es immer Ausnahmen gab.
Ja.
Ne, das muss man, aber du beschreibst richtig die allgemeine eigentlich, allgemeine Position der Gesellschaft zu der Zeit. Es gab immer Ausnahmen und diese Ausnahmen hat Gott sei Dank die Geschichte auch festgehalten. Aber du hast mit Gilgamesch begonnen.
Ja.
Und Gilgamesch ist auch älter als Antike.
Ja, genau. Also Gilgamesch, das ist ein Epos, der in der Zeit so 1800 vor Christus entstanden ist. Gilgamesch war ein König der sumerischen Stadt Uruk.
Genau.
Ein König, der sehr bewundert war, aber ein König, der vor allem aufgefallen ist, weil er regiert hat wie ein Tyrann, ein Despot. Mhm. Er war sehr schön, sagt man, sehr sexy. Ja, Gilgamesch war ein wunderschöner, kräftiger, gut gebauter Mann, der es aber so ein bisschen zu weit getrieben hat in seiner Machtposition. Also er hat es auch für sich herausgenommen, dass die Frauen in seinem Reich, bevor sie in die Ehe gingen, dass er sie aber entjungfern durfte. Das war sozusagen ihm als König, hatte er das Vorrecht.
Recht der ersten Nacht.
Und das fanden die sein Volk aber nicht so schön. Und gerade die Frauen haben sich dann auch beschwert bei den Göttern. Und die Götter haben sich überlegt, okay, wir müssen jemanden Gilgamesch entgegenstellen oder ihn zur Seite stellen, der mindestens genauso stark ist und ihm so sozusagen auf den richtigen Weg bringen, würde ich es mal beschreiben. Und das haben wir auch gerade gehört, das war, um wen es da ging, in dem kleinen Ausschnitt, das ist Enkidu. Mhm. Und Enkidu ist eine Art Tiermensch, der mit den wilden Tieren zusammenlebt in einer Herde und der sozusagen erst menschlich gemacht werden muss. Und das war genau die Szene, die gerade vorgelesen wurde. Vielen Dank auch nochmal für dieses tolle Vorlesen wieder. Und die Idee war, dass man ihn menschlich macht und von der Herde entfernt. Und das ging nur, indem man eine Prostituierte angeworben hat oder eine Frau angeworben hat und gesagt hat, okay, du musst ihn sozusagen zum Mensch werden lassen, indem du ihn verführst, körperlich verführst.
Indem gefügig du machst. Ihm Kunst der Liebe eigentlich, indem du ihn in die Kunst der Liebe. Einweist.
Und ich habe mich dann gefragt, vielleicht, Jelena, kannst du mir das beantworten, die Frage, was heißt das? Also, dass das nur durch diese Liebe, ja, die körperliche Liebe, dass das ihm zur Menschwerdung verholfen hat. Was ist das für ein Symbol?
Wir würden, also da sind wir wirklich im Bereich der, sagen wir so, nur so unterschiedliche Ideen aufzählen. Also da können wir gar nichts Festes behaupten. Aber wir können schon uns überlegen, ob diese Liebe eigentlich oder körperliche Liebe eine Art der Zivilisationseinführung ist. Es ist schon, du siehst auch, ich bin auch mir nicht sicher, aber dass eigentlich durch die Kunst der Liebe ein Halbtier eigentlich zu Menschen wird, ist eigentlich ein Motiv, das wir auch später häufig in der Literatur antreffen werden. Letztendlich Tarzan. Hm. Tarzan wird durch richtig, Liebe richtig, eigentlich ja. zu einem Menschen oder einem Lord. Zum Teil auch Mowgli und auch Kipling ist da irgendwo in der Nähe. Dass man sich schon eben darüber Gedanken gemacht hat, aber ich weiß es nicht, ob die wirklich Gilgamesch gelesen haben. Ich habe mich sehr gefreut, dass du Gilgamesch mit ganz viel Freude wieder mal in die Hände genommen hast und auch sehr begeistert warst. Ich habe ihn nicht noch einmal gelesen.
Na, das ist einfach faszinierend, weil das ist einer so der ältesten schriftlich fixierten Dichtungen oder Erzählungen, die es so gibt. Ja, also das und auch in vielen Versionen. Ja, also die Version, auf die ich mich beruhe, sind so 12 Tafeln, die dann entdeckt wurden, die so aus 1400 bis 1000 vor Christus entstanden sind. Und das ist einfach toll, das zu lesen, was so alt ist und was aber Motive hat, die uns bis heute ja auch noch begleiten, genau. Weil letztendlich geht ja die Reise von Gilgamesch dann auch weiter. Also er und Enkidu, die treten erstmal zum Kampf an, stellen aber fest, dass sie gleichwertig sind. Das war ja auch die Idee der Götter, warum Enkidu erschaffen wurde. Und statt dann gegeneinander bis ins Äußerste diesen Kampf zu treiben, werden sie Freunde, also richtig enge Freunde, auch körperlich enge Freunde, die dann verschiedene Bewährungsproben gemeinsam durchleben.
Und die eigentlich auf der Suche nach dem
Sinn des Lebens sind.
Zum Teil oder nach dem ewigen Leben.
Nach dem ewigen Leben, genau.
Und das ist eigentlich in einer, sagen wir, Grashalm oder so symbolisch wird das enthalten oder wird dadurch dargestellt. Aber schon da sehen wir jetzt eine interessante Sache, nämlich dass die Idee war nicht eben, dem Gilgamesch eine Frau an der Seite zu stellen, sondern ein Mann oder dass die Freundschaft eigentlich oder diese Kameradschaft eigentlich viel wichtiger ist und auch zum Teil auch in der Körperlichkeit sich ausdrückt, ne?
Genau, das ist auch eine Form von Liebe, die wir hier oder die hier dargestellt wird.
Die meiner Meinung nach viel wichtiger ist als Mann-Frau-Liebe. Eigentlich diese Freundschaft, diese Einigkeit zwei starke Männer ist das, was Epos feiert eigentlich. Ne?
Und wie gesagt, die beiden haben ja Heldentaten, die sie zusammen erleben, aber sie übertreiben es dann so ein bisschen. Gerade Gilgamesch fordert auch eine Göttin, die Göttin Ishtar heraus. Ist ja bekannt, das Ishtar-Tor zum Beispiel, was im Pergamon-Museum ist. Und sie sorgt dann dafür, dass Enkidu stirbt. Mhm. Und Gilgamesch ist am Boden zerstört. Ja, dass sein Freund jetzt verstorben ist und er begibt sich dann auf die Suche nach der Unsterblichkeit. Mhm. Findet er die Unsterblichkeit? Oder was versteht er? Also er sucht sie und er trifft dann auch einen, der die Unsterblichkeit bekommen hat. Und zwar ist das der Utnapishtim.
Utnapishtim,
genau. Weil der hat die Unsterblichkeit erlangt, nämlich dadurch, dass er die Sintflut überlebt hat. Und auch von den Göttern beauftragt wurde, jetzt sagt ihr, Sintflut, habt ihr doch schon mal irgendwo gehört. Ein ganz wichtiges Motiv, was dann natürlich von der Bibel im Alten Testament übernommen wurde. Und er trifft ihn und durch ihn lernt er dann eigentlich kennen, dass er die Unsterblichkeit nicht erlangen kann. Ja, dass die Unsterblichkeit etwas ist, was den Göttern vorbehalten ist und den Menschen aber nicht. Und diese ganze Geschichte, also ich empfehle es, ich will gar nicht so viel erzählen, ihr müsst es wirklich einmal lesen, also es lohnt sich wirklich, es ist ganz, ganz faszinierend. Weil auch so viel, wie ich schon gesagt habe, weil da so viele Themen drin stecken, die so viel literarisch auch später aufgenommen wurden, ja, oder der Sinn des Lebens, Unsterblichkeit, alles Fragen, die wir uns bis heute noch stellen. Und letztendlich führt es aber dazu, dass Gilgamesch fast geläutert zurückkommt wieder zu seinem Volk und ein sehr gerechter, ein sehr großer, ein toller König, Herrscher wird.
Das heißt, er wird durch Liebe und Verlust
genau
eigentlich, ja, gebildet.
Ja.
Also der erfährt einen Prozess der Erkennung, ne, der versteht, was die Liebe eigentlich ist. Genau. Und zwar nicht Liebe zwischen Mann und Frau, sondern Liebe zwischen zwei Freunden, zwei Mitkämpfer oder zwei Kameraden, zwei Kriegsfreunde, ne? Mhm. Und das ist sehr interessant, ne? Diese Verdoppelung der Männlichkeit eigentlich. Oder ich glaube manchmal, dass man Frau auch zu der Zeit nicht so leicht zu trennen ist, mhm, dass die Geschlechter immer noch so ineinander eigentlich übergreifen, dass die ineinander verschmelzen.
Und das ist ja auch ein Thema, was bis in die Antike dann hinein auch getragen wurde.
Ja,
also was die Liebe ist.
Wobei Orphei versucht eben seine Eurydike zu retten, ne, was ihm nicht gelingt. Mhm. Ne, das sind so dann Unterschiede.
Und ich hatte, als ich mich ein bisschen mit der Antike auch beschäftigt habe, es gibt ja, man hat ja auch unterschieden drei Arten von Liebe in der Antike. Ja, also da gab es ja einmal Eros. Eros ist uns bekannt, der Gott der Liebe, ja, also der leidenschaftlichen, der körperlichen Liebe. Dann haben wir noch Philia, das ist eher so die kameradschaftliche, freundschaftliche Liebe, also die platonische Verbundenheit eher, oh, da steckt schon Platon drin. Und dann Agape. Agape ist so, bezeichnet so die selbstlose, oft göttliche oder Nächstenliebe. Das sind so die drei Formen in der Antike, die unterschieden wurden.
Die höchste Liebe ist Agape.
Die höchste Liebe ist Agape. Genau.
Und die ist fast religiös.
Ne? Genau.
Die ist eigentlich Vorbereitung für Christentum.
Das ist so die höchste Liebe, genau, die man eigentlich so erreichen kann.
Ja.
Genau.
Ja.
Und als wir zu Beginn auch gesprochen haben, und du hast ja vorhin auch nochmal den Unterschied aufgemacht, ja, dass dieses Konzept der Liebe eigentlich auch viel später erst entstanden ist. Was war denn dann das Konzept der Liebe in dem Sinn in der Antike?
Also ich glaube persönlich, wenn man sich die antike Welt anschaut, das ist eigentlich eine Welt der Helden, ne? Und das ist diese Clio oder Cleo, ne? Das ist Heldentum, Ehre, ne? Das ist das, was die antike Welt bewegt, ne? Und da haben wir unterschiedliche Helden, die durch die antike Literatur eigentlich durchgehen, ob das Achilles ist oder Orpheus oder unterschiedliche Götter, die da eben fungieren. Oder Herakles, ne? Herakles, der halb Mann, halb Gott ist. Seine Mutter Alkmene ist eine Frau. Sein Vater ist Zeus. Der wird eben, wie du sagtest, ausgestellt, beziehungsweise also seine Mutter, damit sie ihn, den wird ihn praktisch den Göttern geben. Und dann nimmt ihm, Hera ist natürlich eine eifersüchtige Frau, und sie, die Athene bringt ihm klammheimlich, solange Hera schläft, bringt sie ihn zu Hera und legt ihn an ihre Brust. Und dadurch, dass Herakles im Begriff der Kraft, so richtig muskulöse Kraft, sehr stark saugt, Hera wird wach und sie stößt ihn weg mit der Hand, und Milch aus ihrer Brust spritzt in den Himmel. Und das ist eigentlich Milchstraße. Mhm. Ne? Weil Galactie Galus ist eigentlich Milch. Ne? Und ich glaube, das ist in diesem Bild ist auch Begriff der, diese drei Begriffe zu suchen. Ne? Eros ist körperliche Liebe, das, was gefeiert wird, eben immer zu Anfang, also Frühlingsfesten, wenn die Welt aus dem Winterschlaf wieder erwacht, ne? Wo die Phalen, also phallische, praktisch riesige Phallusse getragen werden in einer Zeremonie und dann gibt es Bacchanalien, da ist auch Gott Bacchus, Gott der Wein. Gott der körperlichen Liebe, die ist kontrolllos, sie ist sehr instinktiv, sie ist fast animalisch. Ne?
Und sie schlägt ja auch einfach zu. Also wenn wir an Eros denken, dann sehen wir ja, gerade im Hellenismus, dann sehen wir ja diesen kleinen, mit Flügeln ausgestatteten,
ja, der und einfach das will ist seine, auch richtig.
Der will seine Pfeile irgendwie verschießt. Und man ist auch nicht vor ihm sicher.
Das ja, kann einfach aber, überall ja, kommen. Man ist sich nicht von ihm sicher, aber Eros ist schon etwas, was oberhalb der reinen körperlichen Liebe liegt. Mhm. Ne? Teil dieser, also das, was wir heute Sex nennen, ne, ist Teil von Eros. Es ist Begehren. Richtig. Ich glaube, das Wort Begehren ist viel, viel passender zur Idee von Eros. Mhm. Und dann hast du eben Freundschaft als eine der wichtigsten und hochgeschätzten eigentlich Emotionen in der Antike. Freundschaft, ne? Dann weiß man ganz genau, also da gibt es so viele unzertrennliche Freundschaften in den griechischen Mythen, die wir kennen, Achilles und ne? Ganz wichtig, weil die zwei Freunde, die führen die Kriege, die gewinnen die Kriege. Ne? Und dann gibt es Agape und Agape ist philosophisch. Hm. Und Agape ist das, was wir bei Plato lesen.
Ja.
Und was lesen wir bei Platon?
Na, bei Platon, also da habe ich ja auch mit großer Begeisterung sein Symposion gelesen. Symposion, Gastmahl, sagt man auch, genau. Und das ist so eine fiktive literarische Schrift von Platon, wo aber auch seine Philosophie über die Liebe natürlich zu tragen kommt oder ausgedrückt wird. Und ja, es ist ein Gastmahl, wie schon gesagt, wie der Titel auch sagt. Also das ist ein, da treffen verschiedene Personen, treffen halt im Haus des Dichters Agathon zusammen. Weil Agathon hat, ist ein Tragödiendichter, also die hat es auch alle gegeben, die Person. Und er hat einen Dichterwettbewerb gewonnen. Und man trifft dann da sich zusammen und man hat den Abend davor schon ganz schön gezecht. Ja, und hat dann gesagt, okay, heute halten wir es mal ein bisschen ruhiger. Ja, wir trinken mal nicht so viel. Hauen uns jetzt hier nicht vollkommen die Hucke voll, sondern wir nutzen das mal, dass wir zusammengekommen sind und sprechen. Wir suchen uns mal ein Thema und überlegen, über was können wir sprechen. Und die Idee ist, ja, wir wollen heute diese Zusammenkunft nutzen und Lobreden auf den Gott Eros halten. Das ist sozusagen die Ausgangssituation. Und wir haben, wie gesagt, Agathon da, den Gastgeber, Sokrates, ja, den Lehrmeister.
Natürlich.
Ja, wir haben auch noch ein, wir haben auch Aristophanes, auch ganz wichtig, ein berühmter Komödiendichter. Haben wir auch noch einen Arzt da, dann noch einen Politiker, der später noch dazu kommt. Also verschiedene Personen, die sich da treffen und alle, jeder ist da mal wirklich nach der Reihe dran, Lobreden auf Eros halten. Ja, und es ist so eine ganz dialogische Form, also jeder sagt mal was dazu. Und das Besondere bei Platon ist ja auch, dass er jetzt nicht so Oberlehrermeisterhaft gesagt, okay, das ist meine Idee und Philosophie, sondern sich der Leser letztendlich aus diesen verschiedenen Ideen und Monologen, die jeder in dem Moment hält, sich dann sozusagen das für sich rausziehen kann.
Genau. Stiome nichil stire, so beginnt jeder Dialog. Da sind eigentlich sokratische Methoden, ne, von Dialog und sogenannte Maieutika, ne, also wie die Wahrheit geboren wird, ne, so durch Dialog, durch Gemeinsames zu überlegen.
Und das führt auch erstmal zu einer großen Verherrlichung natürlich von Eros, ja, also was wichtig ist und was so die positiven Auswirkungen auch sind, dieser erotischen Liebe. Aber es kommen noch immer mehr, werden so ein bisschen auch die schädlichen Folgen davon, ja, also diese Blindheit auch, die Eros bei jemandem ausüben kann. Und so hält dann jeder sozusagen seine Rede. Und ganz spannend fand ich ja auch diesen Mythos des Kugelmenschen.
Hermaphroditus.
Weil so soll erklärt werden, wie sozusagen diese Begierde oder die körperliche Anziehung überhaupt entstanden ist. Ja, da würde ich auch mal ganz kurz was dazu sagen. Die Idee ist, dass es erst, das ist Aristophanes, der diesen Mythos auch oder erklärt, dass die Menschen erst sogenannte Kugelmenschen waren. Also mit dann vier Armen, vier Beinen, die sich dann auch so lustig rundum herum bewegt haben, also wie Kugeln durch die Welt gegangen sind. Und die wurden aber von der Hybris anscheinend gebissen und haben versucht, die Götter herauszufordern. Ja, oder mit den Göttern zu kämpfen. Das hat sich Zeus natürlich nicht bieten lassen und hat gesagt, okay, ich teile euch jetzt in zwei Teile. Und wenn ihr auch nicht jetzt euch immer noch nicht benehmt, werde ich euch nochmal teilen. So. Und dadurch sind halt zwei Körperhälften entstanden. Zwei Armen, zwei Beine, so wie wir uns heute kennen. Und jetzt war es aber so, dass diese beiden Körperhälften unbedingt den Drang hatten, wieder zueinander zu finden. Und da möchte ich ganz kurz mal auch zitieren, was dann in Platon in Symposion dazu steht. Da erbarmte sich Zeus und erfand einen anderen Ausweg, indem er ihnen die Geschlechtsglieder nach vorn versetzte. Denn bisher trugen sie auch diese nach außen und erzeugten und gebaren nicht ineinander, sondern in die Erde wie die Zikaden. So verlegte er sie also nach vorn und bewirkte dadurch die Erzeugung ineinander, nämlich in dem Weiblichen durch das Männliche, zu dem Zwecke, dass, wenn dabei ein Mann auf ein Weib träfe, sie in der Umarmung zugleich erzeugen und so die Gattung fortgepflanzt würde. Wenn dagegen ein Mann auf einen Mann träfe, sie wenigstens von ihrem Zusammensein eine Befriedigung hätten und so von dieser gesättigt inzwischen ihren Geschäften nachgingen und für ihre übrigen Lebensverhältnisse Sorge trügen. Seit so langer Zeit ist demnach die Liebe zueinander den Menschen eingeboren und sucht die alte Natur zurückzuführen und aus Zweien eins zu machen und die menschliche Schwäche zu heilen.
Das menschliche ist doch Schwäche.
Menschliche Schwäche. Aber es ist auch mal interessant, die Erklärung des Begehren zueinander, die Anziehungskraft, damit zu erklären, dass wir wieder zum Ursprung möchten.
Genau. Wobei auch beide Möglichkeiten erwähnt werden, sowohl homosexuelle als auch heterosexuelle Anziehungskraft, ne? Die eigentlich so
eigentlich nebeneinander stehen, also nebeneinander auch in dem ganzen Gastmahl. Also genau. Das ist da die genau. Liebe zu Knaben oder die Liebe miteinander oder das ist da also zwischen Männern, das wird da ganz, ganz natürlich auch, wird das da thematisiert und fast gleichgestellt auch.
Nicht nur gleichgestellt, ich glaube, das wird eben den heterosexuellen Verbindungen vorgestellt, also vorangestellt. Mhm. Ne? Das heißt, weil die homosexuelle Liebe ist nicht rein körperliche Liebe, sondern ist Liebe zwischen zwei Seelen auch.
Richtig.
Und das haben wir im Grunde genommen bei Plato in seinem Bild der Höhle, wo seine Erkenntnistheorie eigentlich erklärt wird. Wie kommt ein Mensch wie gelangt ein Mensch eigentlich zu der Welt der Ideen? Mhm. So dass eigentlich ein Schüler beginnt, seinen Lehrer zu lieben. Ne? Und durch die Liebe zu dem Wissen, was Lehre ihm gibt, beginnt seine Seele eigentlich ja Flügel zu bekommen. Mhm. Oder also wachsen die Flügel. Und das finde ich unheimlich schön eigentlich, weil dann sagt Plato, dadurch, dass die Feder, wenn die wachsen, die sind wie die Nadeln, die verursachen Schmerz. Und deswegen ist die Liebe eigentlich schmerzhaft, ne? Weil das heißt eigentlich, dass die Seele beflügelt wird. Ne? Und das ist auch dieses Konzept von Plato, dass eigentlich Agape, ne, durch die Liebe wird Welt der Ideen erreicht. Ne? Dass die Agape ist letzter Schritt in der Erkenntnistheorie.
Genau. Ne? Er lässt ja dann auch Sokrates bei diesem Gast mal zu Wort kommen. Also Sokrates, der große Meister, der auch erst später dazugetreten ist, weil er irgendwie einen Einfall hatte und dann regungslos vor der Eingangstür stehen geblieben ist und erstmal in seinen Gedanken versunken, dann später dazu kam. Und Sokrates hält dann auch, wie gesagt, seine Rede zum Thema, was da auf dem Gastmahl vorgeschlagen wurde. Und er zitiert aber nicht sich selbst, sondern er zitiert Diotima, die sogenannte sehende Frau. Und die soll ihm gesagt haben, als er auch sozusagen mit ihr über die Liebe gesprochen hat, oder was ist so ein bisschen die Liebe, dass eigentlich ist es die Sehnsucht nach dem Schönen an sich oder nach der Idee des Schönen. Ja. Also dass die Menschen sozusagen den Drang zum Zeugen haben, erstmal in Form Verwirklichung darin finden, dass sie sozusagen miteinander, also Mann und Frau, zu Zeugen eines Nachkommen. Aber dass sich dann der Mensch mit seiner Entwicklung innerhalb seines Lebens dahingehend entwickelt, dass die Fortpflanzung nur ein Teil ist, aber dass er eigentlich eine Dauerhaftigkeit schaffen will neben seinen Nachkommen, und zwar in Form von Macht oder Dichtung. Also dass man irgendwie, es wird der Sinn des Lebens, was lassen wir, hinterlassen wir? Also dass man etwas von sich zurücklässt, wie zum Beispiel durch Dichtung, ja, oder wie als Politiker zum Beispiel.
Spuren hinterlassen. Und in Erinnerungen bleiben.
Und das eigentlich das Begehren ist oder das, wo wir hinstreben.
Genau. Und das ist diese dritte Art der Liebe, die höchste Art der Liebe, die eigentlich jetzt auch mit Erotik in Verbindung steht und Begehren. Aber das ist eine andere Art des Begehrens als das, was wir eigentlich dann als rein körperliche Liebe, das, was Zeus macht. Ne? Wenn Zeus jemand sieht oder eine Frau sieht, die er unbedingt haben möchte, dann nimmt er alle möglichen Gestalten auf der, oder als Stier oder Schwan, als Schwan oder ne? Und der überfällt die Frau. Das heißt, in der Antike, und das ist interessant, in der Antike haben Frauen auch unterschiedliche Rollen. Und das ist etwas, was man wirklich sagen muss und merken muss. Einerseits sind die Frauen ein Teil der, also zuständig für Fortpflanzung, und die Regeln müssen eben beachtet werden. Wenn die Regeln nicht beachtet werden, dann passiert eben eine Kette der Tragödien. Ne, das haben wir bei Clytemnestra und Agamemnon. Ne? Die Clytemnestra, begeht eigentlich Ehebruch und bringt ihren Mann um, weil sie gerne eben mit ihrem Liebhaber vereint werden möchte. Und das ist Beginn einer Kette der Tragödien, die dann eben sich in unterschiedlichen Dramen mit unterschiedlichen Personen eben beschrieben werden.
Oder wie
das ist immer diese Erbschaft, oder Erbe der Schuld.
Genau, ne? Oder wie bei Medea zum Beispiel, die auch ihre Kinder aus Rache für Thasens Untreue, also für diesen Ehebruch, und das sind diese, so wurde es in Tragödien dann meist, wurde die Liebe oder diese Anziehung auch mehr als etwas, eine destruktive Kraft wurde
das meist dargestellt. Genau, und interessanterweise eben wiederholt das Shakespeare irgendwie, ne? Also auf eine andere Art und Weise. Ne? Dieser Agamemnon und Clytemnestra ist so ähnlich wie Hamlet, ne? Und Medea, Jason, das ist eigentlich Lady Macbeth, ne? Und also diese griechische raue, brutale Heldenwelt ist omnipräsent. Was ich noch eben merken möchte, für die Antike, die Schönheit ist gleich Wahrheit. Das heißt, das, was wahr ist, ist schön. Das, was schlecht ist, ist hässlich. Wir haben eine schlechte oder eine hässliche Figur in der Antike, das ist berühmter Tersitus oder Tersitos. ne, aus der Ilias und Odyssee, ne, aus Ilias, das ist der Betrüger, der Verräter, ne, und der ist hässlich, der ist, der hinkt und also der ist auch körperlich eigentlich beeinträchtigt. Und das ist diese Welt, der raue Welt der Antike. Eine ganz andere Situation haben wir aber in der sogenannten niedrigen antiken Literatur. Und das ist Komödie, wird Komödie genannt, wobei die nicht immer eben zum Lachen bringt. Aber man hatte Tragödie immer in der Welt der Götter und Halbgötter angesiedelt und die Helden. Und die Komödie ist eigentlich eine Sache des Volkes, ne, des gemeinen Volkes. Ne? Und bei Aristophanes gibt es keine Agape, aber es gibt sehr viel eben Eros, beziehungsweise sehr viel körperliche Liebe, Desmophoriasus oder ne, die Wasserbringende oder Wassertragende. Und also auch in dem berühmten Roman Der goldene Esel, ne, das sind so Momente. Aus dieser Linie wird dann später Renaissance oder Renaissance, Commedia dell'arte und ne, diese ganze Literaturlinie geht aus dieser Quelle, Quelle heraus.
Genau, da wurde das halt auch allein Lysistrata, da wurde es auch für humorvolle Zwecke verwendet, dieses Thema Sexualität oder Frauen, die sich dann sozusagen verweigern und sagen, also den Sex verweigern, in den Männern gegenüber, um Frieden so zu erzwingen.
Genau. Und die Frauen sind da eigentlich eine Art, ja, wie Kelch, wo die Manneskraft sich ausgießt, ne? Und dann entstehen die Söhne. Und ich muss immer an ich meine, das hatten wir, das haben wir auch in Volkstraditionen, unterschiedliche, viele Länder, ne? In der Tradition, aus der ich komme, ursprünglich gibt es eben Sprichwort, wenn die Erde in einer Region gut und fruchtbar ist, dann sagt man, die Erde ist so gut, dass wenn man mit den männlichen Unterhosen auf die Erde schlagen würde, würde die Erde Söhne gebären. Mhm. Und das ist so diese uralte Vorstellung der Manneskraft oder der sexuellen Vereinigung oder wo die Frauen wirklich, ja, Uterus sind. Und das haben wir auch in der Gesellschaft. Die verheiratete, adelige Frauen waren eigentlich, ja, die Gefangenen. Sie dürften das Haus nicht ohne Begleitung verlassen und immer nur mit einer Aufgabe. Die dürften nicht in dem Gesellschaft, im sozialen Leben teilnehmen. Und die Heteras, zweite Frauen oder die heute würden wir sagen Prostituierte, wobei dieser Begriff ist falsch eigentlich, aber gut. Die waren Frauen, die eigentlich frei waren. Mhm. Die waren tatsächlich schutzlos auch, ohne ihren Mäzen oder ohne ihren Liebhaber, ne? Aber die dürften lernen, die dürften eben in dem gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Berühmte ist Hetera von Perikles, ist Aspasia, ne? Oder es gibt auch eine ganz berühmte Hetera, Neira, ne? Ihr wurde auch Prozess gemacht. Es gibt auch ganz tolle Texte über diesen Prozess. Also das ist interessant.
Ne? Es ist immer so interessant, wie es trotzdem immer so einen gewissen Spielraum auch gibt für einige Frauen. Ja?
Und die Heteras dürften eigentlich in Erotik mitspielen. Die richtigen Frauen wahrscheinlich nicht. Die waren diese, also die waren da und wurden
Kinder
dann
zu bekommen
und um Kinder zu bekommen und auch ihren Mann zu bedienen und sowas. Aber die Heteras, die kannten auch alle Spielen und alle Arten der körperlichen eigentlich Befriedigung, ne? Und das ist auch interessant, wie das gelegt wird. Und ich glaube, das ist sehr ähnlich auch im Mittelalter dann so gewesen.
Und was denkst du, weil wenn wir über Antike sprechen und über Erotik, dann stolpert man ja auch automatisch über Sappho.
Ja, das ist was Besonderes.
Wie muss man sie denn einordnen? Wir haben gerade über Platon gesprochen, er hat sie auch als zehnte Muse bezeichnet. Und sie war ja, sie ist heute für ihre Lyrik bekannt, für ihre Gedichte, die nur noch zu 1% erhalten sind. Ja, also das ist, da ist nicht mehr viel da, was man von ihr lesen kann. Es sind wirklich nur noch Fragmente. Das Einzige, was von ihr vollständig erhalten ist, ist die Hymne an Aphrodite. Und sie war ja schon eine Ausnahmeerscheinung, wobei man natürlich sagen muss, sie ist natürlich heute noch so bekannt, weil von ihr die Sachen noch erhalten sind. Ja, wir wissen natürlich immer nicht, das sind immer nur Beispiele, wir wissen immer nicht, wie viele andere Frauen es natürlich auch gab, die auch gedichtet haben, aber das ist natürlich alles verloren gegangen, ja, mit der Zeit. Ja, spannend fand ich bei ihr auch, viele Sachen wurden nur gefunden von ihr, weil man hat das Papyrus gefunden, wo die Gedichte von ihr drauf standen, und es wurde zum Umhüllen von Mumienkörpern genutzt. Ja, und da hat man das gefunden, also auch ganz spannend, diese ganze Entdeckung Geschichte von gerade von diesen alten antiken Werken. Und es war auch erst zum Beginn des 21. Jahrhunderts. Und Sappho war ja so eine Art Anleiterin, Chorleiterin für adlige junge Frauen. Ja, also sie hatte da so eine Gruppe von jungen Frauen, die sie sozusagen in so einer Art Rite Passage, also die sie sozusagen vorbereitet hat auf die Ehe.
Genau. Und das ist praktisch so ein Spiegelbild von Platos Konzept Lehrer und,
richtig,
und Schüler.
Richtig. Ne,
praktisch weibliches Modell.
Und sie wurden ausgebildet in Gesang und Tanz, in Körperpflege, auch körperliche Nähe. Und Sappho hat halt darüber auch gedichtet und hat dann auch wirklich gepriesen, die Schönheit der Frauen, da ist ganz viel Begierde drin. Und deswegen werden ihr auch nachgesagt, dass sie homoerotische Kontakte hatten, nur auch die Mädchen untereinander, da ihre Werke so ein bisschen herausstechen.
Ja, ich glaube, dass Sappho so ja, wir wissen eigentlich nicht, ne. Das ist, das ist Nebel des Vergessens, ne. Also, wie du gesagt hast, nur 1% ihrer Werke sind, in unserer Zeit übergerettet. Und ich finde das total spannend, sich darüber die Gedanken zu machen oder sich überhaupt vorzustellen, diese Welt, wie sie aussah und was ist alles. Was es alles in dieser Welt gab. Und sie war wahrscheinlich eine Adlige, eine Tochter aus dem adligen Haus oder aus der adligen Familie, die praktisch auch noch dazu hochwahrscheinlich eine Businessfrau war,
ja,
die auch dann ihre Freiheit und ihre Tätigkeit in diesem Bereich fand. Was ich besonders wichtig finde, ist, dass sie die Schönheit der Frauen beschrieben hat. Und das haben wir eigentlich in der antiken Literatur nicht. Nirgendwo sehen wir, wie die Helena, eigentlich die berühmte Helena von Troja aussah. Wir haben nur diese berühmte Szene in Ilias, also dass die Weisen auf einer Anhöhe sitzen und darüber sich unterhalten, wie falsch dieser Krieg ist und wieso Krieg eben man wegen einer Frau führen soll. Alleine diese Idee, dass eigentlich ein Krieg wegen einer Frau und ihrer Schönheit geführt wird, zeigt schon, dass unsere Vorstellungen über diese Welt auch irgendwie nicht vollständig sind. Und dann tritt Helena auf diese Anhöhe. Und auf einmal herrscht die Stille. Das heißt also, sie ist so schön, dass die Weisen eben sprachlos bleiben und womöglich irgendwo verstehen, warum dieser Krieg geführt wird. Ne? Also das sind nur aber so Interpretationen eigentlich unsere, und wir sehen nirgendwo, wie diese Frauen aussehen. Wie sieht eben eine Elektra aus? Wie sieht eine Klytämnestra, eine Antigone? Ne? Sind sie wirklich so schön, wie unsere spätere Fantasie sich vorstellt, oder wie sahen sie überhaupt aus? Und dann tritt eben Sappho an die Szene auf und beschreibt diese junge Frauen, die eigentlich sie für die Ehe vorbereitet. Ja. Ne? Mhm. Und ihr diesen Frauen alles beibringt, was sie in einer Ehe wissen müssen. Das heißt, sie ist keine Philosophin, sie ist eine Dichterin. Ne? Mhm. Und das ist schon interessant, also auf jeden Fall. Und die sind, was mich sehr eben inspiriert und was ich so großartig finde, was wir auf jeden Fall heute eben uns vor den Augen halten müssen, ist die Gleichstellung der unterschiedlichen Arten der Liebe. Mhm. Das heißt eben, Männer untereinander, Frauen untereinander weniger. Aber Männer untereinander war eben so selbstverständlich. Homosexualität, Heterosexualität war irgendwie. Und ich glaube, dass das immer noch eine bisexuelle Welt war, ne, wo man beides spüren könnte. Deswegen ist schwierig auch über Erotik in unserem heutigen Sinne in der antiken Literatur zu sprechen.
Interessant ist ja auch eine Rezeption des Ganzen. Also Sappho stammt ja aus Lesbos, ja, und klar, der Begriff lesbisch oder sogar sapphisch, das existiert erst, also bis ins 19. Jahrhundert hinein wurde das gar nicht benutzt, sozusagen, um die Liebe zwischen Frauen zu beschreiben, erst später. Und bis heute steht Sappho wirklich als ein Vorbild für ein selbstbestimmtes, freies, sexuelles Leben. Ob das wirklich bei ihr so war, wissen wir nicht, ja, aber es ist heute auch immer noch eine Ikone der LGBTQ-Bewegung zum Beispiel, genau. Ja, also genau. Immer, ist ja auch spannend, wie das dann mit der Zeit sich so entwickelt und wahrgenommen wird.
Was schade aber ist, dass wir immer nur stückchenweise Geschichte nehmen.
Natürlich, ja.
Und das auch zum Teil missbrauchen für heutige Zwecke. Ne? Und es wäre sehr spannend und ich glaube, es würde uns viel mehr bringen, wenn wir diese Stückchen uns dann als Ganze anschauen würden und auch wenn wir versuchen würden zu verstehen, wieso und warum das damals so war.
Das ist natürlich auch schwer, wenn wirklich nur auch Fragmente enthalten sind. Also ich halte hier gerade von Sappho ein wunderbar Lieder, heißt das, ein Reklamheftchen, wo wirklich, das sind Fragmente, die man da sieht. Ja, also das hört irgendwo auf und endet irgendwo. Ich würde aber vielleicht, um mal ganz kurz eine Idee zu bekommen, was sie geschrieben hat. Und das war jetzt auch, das muss man vielleicht bedenken, diese Gedichte, die sie geschrieben hat, waren jetzt nicht zum Lesen, sondern die wurden aufgeführt, die wurden gesungen. Ja, das ist vielleicht noch ganz wichtig, gemeinsam, auch das waren auch religiöse Rituale für bestimmte besondere Feste, kamen dann die Frauen, Jungfrauen zusammen und haben diese Sachen, die Sappho da geschrieben hat, haben sie vorgesungen und dazu getanzt. Ja, also das war diese Funktion auch dieser Lyrik. Und ich habe nur so einen ganz, ganz kurzen Vers von ihr. Du bist gekommen, hast es mir gut gemacht, ich spüre nach dir Verlangen, meinem Herzen aber, das brannte vor Begierde, hast du Kühlung verschafft. Also so muss man sich so ein bisschen ihre Verse vorstellen. Auch was du gesagt hast, auch gerade das Preisen der Schönheit, ja?
Ja,
die Lippen, der Körper, das ist wirklich, das ist bei ihr auch wenn es nur Fragmente sind, es lohnt sich wirklich da einfach mal reinzulesen.
Und
sich
ja, aber was mich immer dabei plagt, und ich glaube, das ist bei Curtius so klar, also der ist dessen sehr bewusst, wie fragmentär unser Wissen ist.
Ja.
Also wir haben keine Ahnung, wie sich Altgriechisch und Latein anhörte. Wir wissen das überhaupt nicht. Wir haben keine überlieferte Ton, also ja, Beweise.
Richtig, ne? Ja.
Wie sah dieses Singen aus? War das eine rhythmisch? Hm. War das, also wir wissen
mehr
das
so
nicht.
Meditativ? Nee, das
genau.
Nicht richtig,
wir versuchen das über die Überbleibsel in den urigen Kulturen, besonders in europäischen Bereich, ne, versuchen wir das nachzuvollziehen.
Ja,
ne?
Oder wir verbinden das mit den Vorstellungen, die wir heute davon haben.
Genau, also es gibt diese fantastisches Werk von Parry und Lord, die Singer of Tales, wie sie das, was war das, wie diese ganze Epen gebildet wurden, wie diese, zu welchen Zwecken oder zu welchen Anlässen wurden die überhaupt vorgetragen. Zu welchen Anlässen hat man auch die Lyrik? Viel wissen auch die Altsprachwissenschaftler oder die Sprachwissenschaftler oder die Philologen, Altphilologen oder die Archäologen, ne? Die wissen viel mehr als du und ich. Ne?
Natürlich.
Aber so in diesem Kontext der Literaturgeschichte, ich glaube schon, dass wir einige ganz richtige Behauptungen hier also vorstellen. Und ich glaube schon, dass die Fragen, die wir hier stellen, auch genau richtig sind.
Ja, genau. Man muss immer gucken, wie das auch mit der, ja, dass wir immer nur diese einzelnen Stückchen sozusagen nehmen. Wir kennen nicht die gesamte Wahrheit. Ja, wir schaffen uns ein Bild davon, aber wie es wirklich war, wie du schon sagst, allein dieses, dass wir nicht wissen, wie sie gesprochen haben, wie sie Lieder vorgetragen haben. Und das muss man immer, also wenn wir hier sprechen, ist das natürlich nicht, ist nur ein ganz kleiner Teil, wo wir uns vorstellen, aber es ist
genau.
Nicht die Wahrheit. Ja,
genau.
Das
genau.
Muss man sich immer, also immer diesen Kontext auch betrachten. Wollen wir ein bisschen weitergehen mit der Zeit?
Ja.
Wer mir noch in die Hände gefallen ist, war Ovid.
Oh ja, dein geliebter Ovid. Ja, genau. Du bist so begeistert von Ovid.
Ja, weil ich habe die Ars Amatoria gelesen.
Kunst des Liebens.
Kunst des Liebens. Und wir entfernen uns so ein bisschen von dem Fiktiven, sondern was Ovid damit geschrieben hat, war ja eine Art Sachbuch und Anleitung für die Liebe. Oder Anleitung für das Paarsein. Also mit ganz, wirklich ganz konkreten, sehr praktischen Tipps. Die Ars Amatoria wurde 1 vor Christus bis ungefähr 4 nach Christus geschrieben. Und das ist ein Buch, wo es auch erstmal im ersten verschiedene sind 3 Bücher insgesamt. Die ersten 2 richten sich an Männer, das dritte an Frauen. Und in dem ersten Buch beschreibt er erstmal so diese Kennenlernphase. Ja, also er gibt ganz konkret Tipps, wie kann man Frauen treffen, wo kann man sie treffen, also zum Beispiel im Theater, bei Festen, zu einem Gastmahl. Dann auch, was braucht es, um eine Frau zu erobern? Also so ein bisschen so ein Selbstbewusstsein ist nicht schlecht. Gut ist auch immer, die Dienerin der Frau mit ins Boot zu holen, dass man die schon mal ein bisschen einweiht. Ja, auch noch ein ganz konkreter Tipp. Wann ist so der beste Zeitpunkt, auch um Geschenke zu machen? Nicht der Geburtstag, weil beim Geburtstag schenken ja alle schon. Also lieber eher spontan, überraschend. Ja. Dann, was ist auch noch wichtig so für die Schönheitspflege? Da habe ich auch ein ganz nettes Zitat. Kannst du mir mal sagen, Jelena, ob du das auch so siehst, wie sich Ovid vorstellt, wie die männliche Schönheitspflege zu sein hat. Durch Sauberkeit errege dein Körper Wohlgefallen. Lass ihn auf dem Maßfeld bräunen. Die Toga sei gut passend und ohne Flecken. Die Zunge am Schuh stehe nicht vor. Die Zähne seien frei von Belag. Und der Fuß schwimme nicht schlotternd in zu weitem Leder. Der Haarschnitt entstelle nicht deine Frisur zu Stacheln. Haar und Bart seien von kundiger Hand geschnitten. Lass die Nägel nicht vorstehen, lass sie sauber sein. Und aus den Nasenlöchern stehe dir kein Härchen hervor. Auch soll der Mund nicht übel riechen, der Atem nicht widerlich sein. Und unter der Achsel soll nicht der stinkende Bock der Herr der Ziegenherde hausen. Alles Übrige überlass den lockeren Mädchen oder Leuten, die keine rechten Männer sind und um Männer buhlen. Ich sag mal, das ist ja heute, würde ich sagen, auch noch angebracht. Hat sich nicht viel verändert.
Also Hygieneregeln.
Genau. So ein Mann, der unter der Achsel stinkt, das ist auch heute nicht sehr begehrenswert. Also ihr seht, dass es wirklich sehr, sehr konkret ist. Und dann auch, wie man die Frau küsst, wie man sich ihr dann nähert. Und dann auch der zweite Buch geht darum, wie man dieser Liebe auch Dauer verleiht. Ja? Und er beschreibt auch, das fand ich ganz niedlich, die Liebe ist eigentlich so wie so ein Kriegsdienst. Ja, auch mit vielen Entbehrungen verbunden. Man muss auch wirklich schon einiges auf sich nehmen, um so eine Partnerschaft am Laufen zu halten. Ja, und man soll auch immer weiterhin schenken, zum Beispiel der Frau Aufmerksamkeit weitermachen, aber nicht ohne, nicht mit, dann sich ruinieren, ja, also man muss schon dann ein bisschen schauen, ja, also auch nicht alles Geld ausgeben. Man soll sie auch immer loben. Ja, das ist ganz wichtig. Man soll über Krankheit beistehen und man soll aufpassen, dass man nicht zu lange abwesend ist, weil dann ist die Gefahr tatsächlich, dass die Frau vielleicht ein Nebenbuhler dann findet. Und genau, man soll aber seine Eifersucht auch verschweigen. Und es gibt auch ganz konkrete Anweisungen fürs Liebesspiel. Zum Beispiel ist es doch sehr schön, wenn man gemeinsam zum Höhepunkt kommt. Ja, das wäre eigentlich das auch. Also er nimmt da auch wirklich die Seite der Frau, die Perspektive der Frau wird auch immer wieder hervorgebracht, also was auch für die Frau wichtig, und man soll doch dann auch im Liebesspiel nicht so egoistisch sein, sondern dass auch die Frau da wirklich Spaß dran hat.
Und dann was sagt er über die Frauen?
Die Frauen, sagt er ja, achtet bitte auf eure Körperpflege auch. Und das fand ich interessant. Man soll, wichtig ist, dass der Mann auch nur das Resultat sieht. Also die Frau jetzt, das Typische hier in Lockenwicklern oder so, das soll er nicht sehen. Ja, er soll nicht sehen, wie sie zu ihrer Schönheit kommt, sondern nur das Resultat sehen. Das ist ganz wichtig. Und dass man auch musische Fähigkeiten erlernen soll, dass Bildung auch wichtig ist, weil Bildung ist dauerhafter als Schönheit. Schönheit vergeht irgendwann. Damit kannst du deinen Mann irgendwann nicht mehr beeindrucken, sondern da muss der Intellekt dann her. Auch schön. Und man soll sich relativ fröhlich immer zeigen. Sein Mienenspiel ist wichtig, unter Kontrolle zu halten. Also nicht irgendwelche Fratzen oder so. Das ist wiederum nicht so schön. Genau, Tischmanieren sind noch wichtig. Singen und tanzen soll man können. Und er sagt auch noch, gibt auch ganz konkrete Vorschläge, welche Liebesstellungen beim Geschlechtsakt dann die Vorzüge des Körpers auch besonders zur Geltung bringen. Ja, also wirklich spannend zu lesen, und man muss so viel schmunzeln, weil manche Sachen haben sich auch über die Jahrhunderte einfach nicht verändert.
Ja, obwohl ich muss sagen, also das ist schon eine, erstens, das ist eine Welt, in der Individuum nicht existiert. Es gibt nur eben, ja, es gibt Gesellschaft, Nation, Community, Familie, also das ist, und wir sehen nirgendwo eigentlich richtige Charaktere. Wir können natürlich vermuten, wer Achilles ist oder wer ist Odysseus, wie ist Odysseus. Ne? Bei Odysseus haben wir diese zwei Frauen, wir haben Circe und wir haben Kalypso, ne? Und dann haben wir dritte Frau Nausikaa, ne? Also so drei unterschiedliche Liebesideen praktisch. Und alle diese drei Frauen versuchen, Odysseus von seinem Weg abzuwerben praktisch. Aber der bleibt standhaft, nicht ganz, er macht sich schon Gedanken, also der also schwankt. Aber diese, also für mich ist in Odysseus eigentlich das Beeindruckendste ist die Szene mit Sirenen. Sirenengesang. Das ist etwas, was eigentlich die Rückkehrende, die Forschende, die Reisende in uns Unheil bringt. Ne, das sind weibliche Figuren, urige Figuren. Da spricht auch Matriarchat aus dieser ganzen Gesellschaft heraus. Aber nicht nur die, sondern die Parkas, die Schicksal webende, ne, sind auch Frauen. Mhm. Die sind die Göttinnen der Rache, die Göttinnen der, also die aus der urigen Welt herausgehen und eigentlich strafen oder Tod bringende. Nun, das ist alles sehr, sehr beeindruckend und macht uns oder bringt uns dazu, über diese Welt tatsächlich nachzudenken und auch darüber, wie viel, und wie du sagtest, sehr viel von dieser Welt ist in uns immer noch sehr lebendig und wirkt und bestimmt auch unser Leben auf eine gewisse Art und Weise. Spätere Wissenschaftler, Psychologen und haben das auch dann definiert und beschrieben und haben darüber recherchiert. Und das ist etwas, was wir auch zum Teil kennen. Also Erwin Panofsky, Ikonologie der Literatur oder Morphologie der Märchen. Und aber ich habe immer noch den Eindruck, dass wir aus dieser antiken Welt sehr viel bekommen oder sehr viel heraussaugen, dass viele Inspirationen aus dieser Welt kommen und dass das, was wir da drin lesen, eigentlich unser Grund ist, auf dem wir stehen. Hm. Deswegen sind alle diese Schriften eigentlich ganz wichtig.
Ja.
Und man soll sie lesen.
Genau, vielleicht traut man sich manchmal gar nicht so ran, wenn auch das sind so alte Schriften, da habe ich vielleicht gar keinen, so man sucht auch mal so ein bisschen so einen Wiedererkennungswert, wenn man was sieht, also über etwas, was man liest, was man keinen Bezug hat, das fällt dann auch schwer zu verstehen, aber es lohnt sich tatsächlich. Und diese Überraschung dann, also gerade jetzt auch bei Ovid, er war ja für seine Verhältnisse auch recht progressiv in der Zeit, ja, also dass er die Frau als fast gleichwertigen Partnerin darstellt. Er wurde auch in die Verbannung geschickt dann, ja, von Kaiser Augustus, dem war das auch zu freizügig, was er da formuliert hat. Und wie gesagt, man findet wirklich, wie ich am Anfang schon, Themen, Motive wieder und auch Dinge, die uns heute noch beschäftigen.
Ja. Aber was wir nicht finden in dieser Literatur ist das Ich.
Genau. Und es dauert auch noch ein bisschen, bis wir das finden.
Genau.
Ja.
Es dauert noch.
Dir war es ja ganz wichtig, wenn wir von der Antike, gerade von der griechischen, römischen Antike ein bisschen wegkommen, dir war es ja auch ganz wichtig, dass wir in dieser Podcast-Folge über das Hohelied Salomos sprechen.
Ja.
Wie ist denn das einzuordnen? Warum war das für dich wichtig, dass wir das in diesem Podcast auch erwähnen?
Weil, also erstens waren wir, oder ich bin immer noch unsicher, ob man überhaupt sich daran wagen soll. Es ist ein Teil des Alten Testaments und alleine dadurch ist dieser Stück der Literatur eigentlich als religiös kodifiziert. Ne? Wobei es sich meiner Meinung nach um ein Überbleibsel der mesopotamischen Literatur eigentlich handelt, wie fast alle Teile des Alten Testamenten.
Und mit der Sinnflut, das hatten wir vom Gilgamesch-Epos.
Genau,
ja. Also das muss man immer bedenken, das sind alles ganz, ganz alte Geschichten,
genau.
Die von woher kommen.
Und die sind im Alten Testament. Ne? Und was ich finde das großartig, dass das Alte Testament überhaupt da ist. Und ich weiß, dass ich in Studienzeit, wir waren alle besessen von dieser Literatur und wir haben, wobei wir in Sozialismus groß geworden sind und Teil von uns nicht mal getauft ist. Ne? Das heißt also, religiös sind wir vielleicht später geworden, wenn überhaupt. Hohes Lied ist eigentlich es ist wunderbare Literatur. Es ist etwas, was man wirklich als Poesie liest, gebannt durch die Schönheit der Bilder, die dort eben dargestellt werden. Es handelt sich um eigentlich einen Dialog zwischen zwei Liebenden.
Genau, die voneinander getrennt sind und immer sich suchen. Genau. Das Ganze suchen und finden.
Und nacheinander Sehnsucht haben. Ne?
Genau.
Und vor allem, was ich besonders in dieser Text finde, ist, dass dieser Text so wahnsinnig sauber ist, so, wenn ich das Wort überhaupt benutzen kann. Es ist durch und durch poetisch.
Vielleicht mal als Beispiel, soll ich mal ganz kurz einen Vers nennen,
gerne.
Was mir so aufgefallen ist. Zum Beispiel, von deinen Lippen, Braut, tropft Honig. Milch und Honig ist unter deiner Zunge. Der Duft deiner Kleider ist wie des Libanon-Duft. Also ganz olfaktorisch auch und also wirklich diese Vergleiche auch, die dieses Lied durchzieht.
Ja. Aber wer überhaupt diese nahöstliche Literatur kennt, immer noch heute, ne? Also die ist wirklich durchdrungen von diesen Beschreibungen der Schönheit, der Ästhetik, also wie jemand aussieht. Ich muss nur an einen ex-jugoslawischen bosnischen Schriftsteller denken, Meša Selimović, der in einem seiner Romane die verbotene Schönheit der Frau von Aga, also der Herrscher, ne, Frau von Aga beschreibt, und weil sie bedeckt ist, der sieht nur ihre Hände. Art und Weise, wie er diese Hände beschreibt, wie die weißen Vögel, die da mit ihren Flügeln herumflattern, und es ist unglaublich. Und das ist eigentlich nur diese Tradition. Ne?
Und diese Vergleiche auch, also das Begehren, das schmeckt ja. Man, das riecht man, das hört riecht man. Genau. Ja, also mit allen Sinnen genau, wirklich. Genau, und das fand genau. Ich in diesem Hohes Lied, das war wirklich, ja, das kam, ja. Ist einem so entgegengesprungen. Ja.
Und da könnte man sagen, okay, das ist Erotik. Ne? Das ist nicht nur eben, wie Ovid beschreibt, wie sollen wir jetzt Sex haben und wie finden wir zueinander, und das ist so praktisch und alles auch richtig und gut, oder wie die griechische oder römische Mieten sind, ne, hau rein, ne, siehst du Frau, die dir gefällt, sofort, ne, und so, sondern es geht wirklich um etwas hinter des bloßen Physis.
Des reinen Aktes auch, ja.
Genau. Es geht um Gefühl, es geht um, wie du sagtest, um Riechen, Schmecken, Sehen, Hören, Anfassen, ne, um Vergleiche. Und dass das auch in Alten Testamenten festgelegt wurde, finde ich großartig.
Passt da eigentlich gar nicht rein, oder?
Ich würde Hohes Lied in diese Sonde in Kosmos schicken, weil wenn da jemand ist, dann soll er eben wissen, dass wir so sind. Und das ist, also für mich ist Hohes Lied wirklich ein der schönsten Stücken der Weltliteratur. Und in jeder Sprache. In jeder Sprache ist das wirklich Poesie pur. Ich würde hier denn stehen bleiben. Und anstatt zwei Teilen werden wir hochwahrscheinlich drei Teile haben.
Ich denke auch, wenn ich so auf die Zeit gucke, und es ist ja auch ganz viel Inhalt, den wir gerade auch hier, genau, das denke ich auch.
Weil da, jetzt kommt Mittelalter und Renaissance.
Genau, und da haben wir auch noch die Geschichten aus Tausend einer Nacht.
Genau.
Hocherotisch.
Und so schön, also wir versuchen auch mit unserem Podcast, versuchen wir Werke, Autoren, Texte, der Vergessenheit zu entreißen, ne, auch zum Teil. Und gerade mit dieser Reihe, mit diesem Podcast, mit diesem Thema wollen wir auch euch dazu inspirieren, auch die ältere Literatur nun mal zu lesen. Ne? Nicht nur also moderne Literatur, die darauf werden wir auch zu sprechen kommen, aber auch diese alte Texte, die man manchmal mit so gelangweilten Gesicht, nur wenn ich muss, und das ist dabei so ein Genuss, wieder auch die alten griechischen Tragödien zu lesen. Odyssee ist für mich immer noch heute Abenteuerroman per se.
Ne? Oder von Ovid, die Metamorphosen.
Oder Metamorphosen.
Oh, von spannend, Ovid. Ja.
Und also, die Ideen und die Bilder, die da alle so, die unsere, das ist Geschichte der uns. Jeder von uns trägt diese Geschichte, weil wir tragen in uns auch unseren Ursprung. Und das ist unser Ursprung, diese Fantasie, diese Welt von Kronos und Gea und, ne, von Kindern, die Kronos auffrisst, bis die Kinder seinen Vater oder den Vater töten. Ne? Diese raue Welt, die so fantastisch ist und so großartig und so ewig, die ewig wirklich ist.
Ich würde sagen, das war ein ganz, ganz tolles Stichwort. Danke, liebe Jelena. Es war wirklich eine tolle Reise mit dir. Und auch danke für die vielen Tipps, die du mir auch zum Lesen gegeben hast. Weil das hat, vieles hast du ja gesagt, Lynn liest das. Und dann, wenn wir über das Thema sprechen, musst du, ob es das Symposium war oder auch nochmal Sappho, es war wirklich eine ganz, ganz spannende Reise. Und ich hoffe, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit uns die Reise weitergeht in die Liebe, Erotik in der nächsten Zeit. Also wie wir es schon angekündigt haben, wir werden uns in die Geschichten aus Tausend eine Nacht begeben. Kamasutra ist natürlich, spielt auch noch eine Rolle. Wir werden ins Mittelalter und bis zu Boccaccio, Petrarca. Also uns erwartet noch ganz, ganz viel. Und dann noch weiter bis in die heutige Zeit. Also vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.